Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Wir sind ja wieder da, es war doch nur eine Woche Pause. Lennart, du warst nämlich im Urlaub.
Ja, Jahresurlaub eine Woche, ja. Radsporturlaub.
Ich wollte sagen, du hast auch da gearbeitet irgendwie,
ja,
oder?
Ja, irgendwie schon.
Was war das denn?
Es ist ja cool, wenn man da arbeiten kann.
Wo warst du denn erstmal?
Ich war, ich glaube, das letzte Mal haben wir aufgenommen, da war ich schon wieder zurück von der Tour de France Femme in Rotterdam. Bin dann über das haben wir jetzt nicht vorbesprochen, aber bin dann über das Zürich-Crit nach Alpe d'Huez gefahren. Ja, ich war beim Zürich-Crit, auch krasse Veranstaltung.
Ja.
Wollte ich sowieso, ich hatte mein Rad sogar dabei, ich hatte alles dabei, aber ich hatte dann die Ausrede, dass ich mich zu spät gemeldet habe und dann keine
keinen
Startplatz bekommen habe.
Ein Athlet von mir hat den Lukas gemacht, der muss das dazu sagen, der hat auch davor echt extreme Belastungen, der kommt aus der Ecke und der hat auch die 5 Runden nämlich gemacht.
Ja, ich stand ja da, ja. Und also ich hätte sehr wahrscheinlich starten können, wenn ich das wirklich gewollt hätte. Ich bin einfach auf dem Weg da vorbeigefahren, weil Tudor ist da gewesen. Ja, ja. Mit Ministry sind wir ja Partner von Tudor. Alex Krieger, den ich jetzt als Riders Agent vertrete, war da und hat so ein bisschen nach seiner Verletzung als sportlichen Leiter fürs Devo-Team gemacht. Das Devo-Team ist hauptsächlich gefahren mit zwei Jungs und Arthur Kluckers, den ich auch vertrete, ist auch da gewesen. Das heißt, es hat einfach Sinn gemacht, vorbeizufahren, war ein cooles Crit. Aber letztendlich wusste ich schon, als ich da hingefahren bin, so, ich will eigentlich auch nicht starten.
Strecke auch so ein bisschen, finde ich, sieht aus wie Crit City von Swift.
Genau.
Nur andersrum.
Ich bin tatsächlich gar nicht einmal um die Strecke rumgegangen.
Ja.
Das heißt, ich war nur auf der Zielgeraden, Zielausgangskurve, Zieleingangskurve.
Ja.
Und habe dann auch nicht gesehen auf der Gegengeraden, dass da auch nochmal viele Kurven drin waren.
Ja, das
auf jeden Fall. Also mega geil eigentlich für mich. So, es wären
Kurven sind wichtig.
Kurven sind sehr wichtig für mich, genau. Aber ich stand dann da und als es losging, habe ich mir direkt gedacht, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Mit seiner Bratwurst. Oh, würde ich jetzt gerne nicht da mitfahren.
Ich dachte mir so, das ist ja eine Reihe. Das ist von Anfang bis Ende eine Reihe. Das hat sich so übel zerlegt da.
Ja,
schön. Ich glaube, also von außen in dem Moment wusste ich halt nicht, dass auf der Gegengeraden so viele Kurven sind. Mhm. Ich dachte, es wäre eine lange Gerade und dachte mir so, nee, da hätte ich gar keinen Bock drauf mit den Kurven. Ja, nächstes Jahr vielleicht mal, ne?
Ja, aber es ist auch so ein Rennen, wo du auch direkt an der Strecke sehen konntest oder vom Kartenprofil. Ich meine, ich habe es auch nur von dem Athleten gesehen, aber dachte mir auch so, boah, wenn du einmal nach hinten rutschst, ciao.
Du musst erstens die ganze Packung Bicarbonat exen für das Rennen. Also du musst sie komplett nehmen und runterschlucken, damit du gar keinen Laktat mehr spürst. Und du musst halt um die Kurven kommen und vorne stehen. So, ich habe das, war ganz lustig, die Devo-Jungs von Tudor, es war halt für die auch mal so ein kleiner Test. Und
ja, klar.
Die haben auch hart gelitten, muss man sagen. Also die beiden Profahrer, Arthur und Nils Brunn, die waren ganz gut unterwegs.
Ja.
Aber wenn du nicht vorne warst und sofort vorne geblieben bist, das war auch so die Sache, die ich dann den Jungs gesagt habe, so ey, wenn ihr aufgerufen werdet, dann fahrt sofort los.
Ja.
Weil wenn ihr nicht sofort losfährt, werdet ihr gespült nach 500 Metern und dann ist Ende. Und Bissiger ist zum Beispiel auch 5 Runden von vorne einfach losgestrahlt. Und
ja, natürlich.
Ab dem Zeitpunkt war halt hinten schon so Alarm.
Auch so Fahrer wie Bissiger oder halt dann von mir aus Nils damals in Hürth. Ich meine, bei so einer physiologischen Kapazität, bei so einem Motor, bist du ja irgendwo auch, muss man sagen, an so einer Strecke, wenn du von vorne fährst, ja nicht ausgereizt. Also,
das juckt dich null.
Genau, so. Weil du hast ja so viele Tretpausen wieder. Du bist immer wieder, nennen wir es mal, gespült und immer wieder bereit, den nächsten Effort zu setzen und wenn du von vorne da gast, so eigentlich nicht Vollgas, aber halt dein hohes Tempo anschlägst, was hinten wirklich Vollgas bedeutet, dann bist du ja vorne nicht mal ausgelastet, weil immer diesen, da siehst du auch, wenn Fahrer richtig in Shape sind, ihre Solo-Attacken fahren, nehmen wir zum Beispiel auch so Remco oder so bei Olympia, du siehst halt immer Kurve angerollt, um die Kurve rum, los und du siehst direkt schon, der ist wieder sauber mit Laktat, so der kann schon wieder loslegen.
Das war ein bisschen auch so, ich meine, das hätte er jetzt nicht unbedingt so machen müssen, es war ein bisschen übertrieben, da 5 Runden von vorne zu fahren bis zur ersten Wertung, da haben sich halt die anderen Pros, die ähnlich stark gesagt, so ja, geil.
Mach du mal.
Ja. Setz mich ins Hinterrad. Und am Ende fand ich es geil, weil der Sieger, Fabio Christen, Fabio Christen von Q36.5, kam offensichtlich, ist der Bruder von Jan Christen von UAE, aber Fabio Christen kam offensichtlich einfach auch besser um die Kurven. So, da hat es relativ schnell gerissen, dann waren irgendwie so 8 Leute vorne und du hast halt genau gesehen, der ist dann alleine rausgefahren. aber der stand auf den Geraden gar nicht mehr so krass auf dem Gas. Das heißt, ja. und die anderen standen krass auf dem Gas. Das heißt, du hast gesehen, so jede Kurve hat er irgendwie seine 2 Sekunden rausgeholt. Auf den Geraden kann er seine 2 Sekunden wieder verlieren.
Ja, ja, ja.
Weil er einfach nicht wie hinten alle 550 fahren muss, sondern 400 oder sowas. Mhm. Dann ist er alleine rausgefahren, hat sich die ganze Wertung geholt, ist am Ende nochmal eingeholt worden, weil er das Feld überrundet hat. Das war so lang, dass die von hinten dann ans Ende vom Feld gekommen sind sozusagen. Ja. Aber hat ihn nicht gejuckt, er war die ganze Zeit in Control und es war halt auch, also es war halt auch ein bisschen nass, ne? Das muss man dazu sagen.
Noch schlimmer.
Noch schlimmer, genau. Aber ja, war eine richtig geile Veranstaltung. Cool. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, da mal hinzugehen und da, also man muss Form mitbringen, das wäre auch wichtig.
Weil oder man stellt sich als Zuschauer einfach hin und genießt es.
Genau, war auch so ein cooles Event. Ich habe danach einen Döner für 20 Euro gegessen.
Was hast du mit was? War der auch so
Zürich.
Gut?
War ein guter Döner, aber...
Mit Appenzeller Käse oben drauf?
Nee, war okay. Ganz normaler Döner, war gut gemacht, so gutes Restaurant, es hat ja, gut funktioniert kurz, vom Ablauf.
So 20 Euro oder Franken, muss jetzt aber auch ein bisschen schönreden gerade. Das war ein guter Döner, ja, erwarte ich jetzt auch. Also.
Nee, das kann ich nicht schönreden. Oh Gott. Das war, ja. Nee, coole Veranstaltung. Ja. Ich fand es cool zu sehen, dass Tudor als Sponsor mit an Bord kommt und dann hat das Ganze halt nochmal irgendwie einen größeren Charme. Mhm. Die haben da so eine kleine Veranstaltung auch gemacht und das wird sicherlich
kostenlose dazu Uhren
führen.
Rausgehauen. So.
Genau, überall wurden die verteilt. nee, also ich glaube, das wird dann auch einen Sog-Effekt haben, dass da auch weitere Partner an Bord kommen und dann kann man vielleicht das so als, oder es ist definitiv schon das Crit in Europa für mich.
Ja.
Und da sollte man dann mal gucken, ob man darauf aufbauen kann für die ganze
cool,
Geschichte.
Cool, spannend. Auch so ein bisschen als Blaupause vielleicht zu nehmen für andere Veranstaltungen,
genau.
Die auch mal
eine oder eine Serie haben. Draus zu machen vielleicht auch aus der ganzen, aus der ganzen Geschichte. Aber ja, ich war auf dem Weg zur Tour.
Ja, ganz kurz, aber sollen wir jetzt Tour machen, weil du hast gerade Tudor gesagt und wir haben noch ein bisschen Transfer-News, wollen wir das nochmal besprechen oder sollen wir es lassen?
War das noch nicht offiziell?
Das war, glaube ich, noch nicht.
Dass sie es geschafft haben, Richard Mill aus der ganzen Geschichte rauszukanten.
Wie geht das denn?
Keine Ahnung, da muss jemand seinen Vertrag aufgelöst haben und da muss auf der anderen Seite.
Oder Richard Mill hat da selber kein Interesse mehr gehabt? Kann ja auch sein.
Kann ja auch sein, dass es denen egal ist.
Ja, also aller verliebt zu Tudor,
genau,
so ganz habe ich nicht gesagt.
Wird auch da gut entlohnt werden, tippe ich mal.
Ja. Ja, und deine Halbjahresthese haben wir auch noch nicht bestätigt gehabt bis dahin, ich weiß es gar nicht, die du seit 3 Monaten zum Beispiel schon hast. Ich weiß gar nicht, ob das nur, ob das wirklich mit Hintergrund war, dass Buchmann
zu?
Kofidis?
Das war ja, glaube ich, gar nicht meine war ja Astana. Ich würde jetzt gerne Credit dafür nehmen, dass er zu Astana geht, weil sie zahlen sicherlich gutes Geld für jeden GC-Fahrer. Die wollen jetzt auch Caleb Ewan aus dem Vertrag rauskaufen, haben Betiol aus dem Vertrag rausgekauft.
Anders gesagt, Buchmann zu Team, was noch Leute auffängt.
Ja, genau. Also das mit Kofidis haben wir aber letztes Mal schon bestätigt, glaube ich. Also ich weiß nicht, so das ist schade. Wird vielleicht auch gut funktionieren.
Genau, also.
Keine Ahnung. Nee, wir haben das schon mal besprochen, glaube ich.
Ja, okay. Ich war mir nicht mehr sicher.
Weil wir, glaube ich, gesagt haben, so, ist immer eine Sprachbarriere, aber ich glaube, bei Emanuel Buche macht es auch gar nicht so viel Unterschied,
stimmt,
weil der, glaube ich, auch nicht so viel Mitteilungsbedürfnis hat. Deswegen ist die Sprachbarriere vielleicht auch einfach egal.
Auch entsprechendes Umfeld. Er fährt einfach sein Ding.
Ja.
Ich habe schon gemerkt, auch jetzt kann es gleich auf jeden Fall direkt Tour sprechen, weil, ey, ganz ehrlich, so eine Woche zwischen uns und dem Podcast, das ist anstrengend. Also, ich habe in diesen 2 Wochen so viel passiert, auch in Renngeschehen und Dinge, die wir noch besprechen müssen, die wir einordnen müssen. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Mhm. Das kostet richtig viel, auch mentale Kapazität, sich das alles zurechtzulegen, zu sortieren. Aber lass mal stückweise durchgehen. Okay, du warst dann auch bei der Tour.
Alpe d'Huez, ja.
Geil.
War geil. War richtig coole Stimmung.
Ja.
Krass ist das Finale einer, wenn du überlegst, was das für ein Finale der Tour war.
Ja, voll.
Da hätt's, am Ende ging es ja sogar, je nachdem, wie der Abstand von Cassia gewesen wäre, wäre es um die Boni, um den Etappensieg gegangen.
Ja.
Und der Etappensieg hätte am Ende den Toursieg bedeutet. So,
ja.
Das war halt ein ganz krasses Szenario und auch wie es sich immer wieder hin und her verändert hat, wer jetzt die Tour gerade gewinnt oder wer nicht.
Weißt du noch, Etappe 4, glaube ich?
Was war denn Etappe 4?
Etappe 4, wo Puk Pieterse gewinnt vor Demi Vollering.
Das war Etappe
oder
3
die
Lüttich-Etappe.
Genau, die Lüttich-Etappe.
Ja, genau. So, der, das hat am
und
Ende...
Das, genau, und das waren die Bonussekunden, die das Ganze auf Pari gehalten hätten. Also theoretisch könnte man sagen, wenn sie 1 Meter schneller gewesen wäre bei Etappe 3, hätte Demi Vollering noch diese 4 Bonussekunden mehr gehabt, was wiederum hieße, dass sie, glaube ich, dann zeitgleich gewesen wären, glaube ich, war es. Und dann, ich weiß gar nicht, was dann als nächstes...
Summe der Etappenergebnisse.
Irgendwie
niedrigste Summe der Etappenergebnisse. Aber am Ende kannst du auch wieder argumentieren, wenn Cassia jetzt nicht so das typische Cassia-Finale gefahren
ja,
wäre,
klar.
Dann Wir mussten natürlich hier auch mal eine Lanze für sie brechen. Am Ende hat sie die Tour de France gewonnen.
Ja,
Nicht, weil sie die taktisch stärkste war, sondern weil sie einfach konstant war, eine unglaublich gute Leistung gebracht hat. Und in dem Moment auch sind ein paar Sachen fürs Team gelaufen. Ich habe danach auch mit
Conny Lauke gesprochen. Auch gegen Demi, muss man sagen, mit dem Sturz. Also
genau, der Sturz natürlich da. Und ich habe auch mit Ronny Lauke nach der Etappe gesprochen, nach dem Toursieg. Und er sagte, ja klar, sind viele Dinge auch für uns gelaufen.
Ja.
Aber am Ende ist es halt Radsport. Und dann hatten sie mit, Lucinda Brandt, jemand, der im Tal gesagt hat, so alles klar, ich fahre jetzt das ganze Tal Anschlag von vorne und bringe die nochmal nah ran. Und
Was war eigentlich da mit Lidl Trek? Also haben die selber sehr viel Ambitionen in dieser Etappe gesehen? Oder
ich glaube, sie wollten halt nochmal einen Top 5 GC für Gaia Relalini rausholen.
Ich habe auch gedacht,
oder sie haben sich halt gedacht, kein Bock auf Vollering.
Ja, genau. Also sein. Oder wurden die eingekauft? Also war da irgendwas? Also,
ich glaube, sie ist halt auch nicht die beliebteste Fahrerin.
Ja.
Also ich finde sie nicht sonderlich sympathisch, muss ich sagen.
Ja.
Und auch da, die ist ja im Tal dann auch neben Pauline Royakas gefahren, hat er so komisch auf den Rücken.
Ja, das war zu fest angetitscht.
Zu fest angetitscht, so nach dem Motto, fahr. Und ich finde die halt nicht, die ist halt so, die nach außen hin versucht sie das immer so als ich bin eine sympathische Person und sowas, aber die crackt immer wieder, in solchen Situationen, wo sie unter Druck steht und dann zeigt sie ihr wahres Gesicht. Ja. Auch,
weißt du, wie das wirkt? Wie ein Remco Evenepoel unter Druck. Der wirkt dann auch manchmal so.
Der
gestikuliert, auch, der fuchtelt, der macht
wird, und der tut. Wird besser mittlerweile, finde ich, aber so unter Druck crackt er ab und an noch und zeigt sein wahres Gesicht. Und das war bei ihr auch so. Auch als diese Situation bei Strade, wo sie und Kopecky dann endet um den Sieg so halb sprinten und danach so gar nicht miteinander reden und an unterschiedlichen Stellen der Mixzone da stehen und so. Angeblich soll sie auch Bitch gebrüllt haben damals. Das ist so ein Twitter-Ding. Das ist nie bestätigt worden.
Einfach weiter bestätigt, also weiter.
Einfach mal weiter daraus behaupten. Und da finde ich immer, da ist sie super unsympathisch. Ich glaube, das ist auch im Feld so ein bisschen bekannt. Und deswegen, glaube ich, kann es halt auch sein, dass sich so eine Lucinda Brandt halt denkt, so, es ist gut für uns, wenn wir die Lücke ein bisschen schließen für Gaia Relini. Und ey, fuck it, ich habe auch einfach keinen Bock, dass die gewinnt. So.
Kann ich absolut nachvollziehen. Also, weil es gab jetzt, klar, mit Platz 5, ja, aber die sind ja so full force in dem Tal gefahren. Okay, ganz kurze Frage, bevor wir da jetzt noch
Nur eine Sache einwerfen. Ich finde es immer geil, Cedrine Kerbol, die lässt bergab richtig krass laufen.
Ja.
Auch auf der Etappe und auf der Etappe, die sie krass mit einer geilen Attacke gewinnt.
Da wollte ich immer sagen, wird ja von Ministry auch gesponsert, das Team. Und ich habe extra nochmal zurückgespult, die ist ja, glaube ich, 16 vor Ziel irgendwie sowas los oder 15 vor Ziel über diese Kuppe, springt solo los und die Flaschenhalter waren leer. Und dann habe ich auch gedacht so, da hat sie noch nicht gewonnen. Ich dachte mir so, weiß ich ja nicht.
Ich weiß nicht, ob sie da, wann sie die Flaschen losgeworden ist.
Ja, es ging ja den Anstieg hoch und oben über die Kuppe ist dann drüber attackiert und da waren die Flaschen halt leer und dann ist sie 15, 16 noch mit Solo gefahren. Oh, ja gut.
Hat hoffentlich vorher genug reingeschraubt so an Sachen. Ich finde das aber cool, dass die so fährt, offensiv und auch bergab, richtig gut bergab kommt und dann Abfahrt Col de Glandon auch halt aus der Gruppe von Cassia rausattackiert hat und dann im Tal natürlich wieder oder im Gegenanstieg immer wieder gestellt wird. Aber da hast du direkt gesehen, die hat 15 Sekunden oder so rausgeholt.
Ja.
Und das macht schon einen Unterschied, ne?
Wie siehst du denn den Move von Demi Vollering an dem Tag? Also meinst du im Nachhinein, das war viel zu früh, man hätte an einem Altjazz vielleicht mehr rausfahren können oder wäre dann halt zu spät gewesen? War das taktisch, unabhängig, ob man sie mag oder nicht, aber war es taktisch denn vernünftig, das so zu machen? Weil es war schon lang und es war schon irgendwie klar, dass sie die Hauptarbeit alleine tragen muss. Gleichzeitig natürlich wissen, dass an sich ja theoretisch, wir nehmen mal Lidl Trek raus, theoretisch Kassa hinten alleine gewesen
wäre. Theoretisch hätte es funktioniert.
Ja.
Ohne Lidl Trek wahrscheinlich.
Ja.
Aber, das ist eine gute Frage. Das kann ich, glaube ich, gar nicht am Ende beantworten, ob es Sinn, also kostet auf jeden Fall viel Energie und du musst halt in dem Tal und auch auf der Abfahrt und auf den kleinen Gegenanstieg in der Abfahrt so auf dem Gas stehen bleiben. Und ich weiß nicht, ob du, wenn du dann da durchrotierst und irgendwo Sweet Spot die ganze Zeit fährst oder mal an der Schwelle fährst, ob das hinten raus, es kostet natürlich Körner und ob das hinten raus entscheidend ist. Ich denke schon. Also die Frage ist halt, wie viel hätte sie frisch bei Alpe rausfahren können? Ich glaube aber allerdings auch, dass sie jetzt nicht unbedingt so krass das Bein an den Tag hatte, wie sie selbst erwartet hat.
Ja, ja, im Ende fährt sie 49 Minuten 40 Alpdes hoch, 1343 VRM, ja. Macht, glaube ich, schon Spaß, mit 4,84 Watt pro Kilo, Etalon Watt pro Kilo. Und wir haben
wie
schon,
ist das im Vergleich zum, weißt du das, zum Tourmalet letztes Jahr?
Ich wollte gerade sagen, wir haben Tourmalet-Daten vom letzten Jahr, gucke ich gleich raus, weil da war es deutlich höher.
Ja.
Also merken wir uns mal 49 Minuten 4,84 und Kassa ist gefahren 4,8 Watt pro Kilo, 49 Minuten 58, also da ist eine 0,04 Differenz zwischen ja. den beiden und eigentlich wissen wir oder unter normalen Bedingungen
sollte sie stärker sein als
ist Kasia sie da stärker, genau, das denke ich auch.
Ja.
So, ich guck mal parallel hier raus.
Such du mal parallel raus, ja. Was auch ganz lustig war, unterwegs hat man Taylor Finney gesehen, wie er die ganze Straße bemalt hat.
Ja.
Und dann hockte der in so einer Wiese und hat so ein bisschen so ruhig drauf gewartet, dass das Rennen vorbei kam. Das war ganz witzig.
Ja, hast du die Videos von ihm gesehen? The Real von dem?
Nee.
Wo er das dokumentiert hat? Boah, das ist sehr anstrengend zu hören. Er ist sehr anstrengend zu hören.
Ja, ist einfach ein witziger Typ. Ey. Er lebt so ein bisschen in seiner eigenen Welt, ist aber mega gechillt.
Der lebt komplett in seiner eigenen Welt.
Und ja, ich glaube, der hat sich halt irgendwann gedacht, so nach seinem, oder der hat sich offensichtlich nach seinem Sturz, den er da hatte, war ja auf jeden Fall auch ein Topstar zu der Zeit, würde ich sagen. Hat sich dann gedacht, so ja, ich habe doch irgendwie andere Sachen im Leben.
Ja, ja, also definitiv. Ja. So, Dings.
Dings haste.
Demi Wollering, Col Tourmalet 23, 17 Kilometer Anstieg, sind 53 Minuten, also 4 Minuten länger, mit 5,13 ja. Watt pro Kilo. Also
das 0, andere war?
4,84. Ja, also okay, wir reden von 0,3 Watt
Tourmalet
pro Kilo.
Tourmalet geht auch höher, oder?
Tourmalet geht ja auch nachher
auf. Ist Peak, glaube ich, 1800 Meter über Null.
Genau, und Tourmalet müsste bei 2000 knapp sein, ne?
Ja, und beim Tourmalet hast du halt vor den Aspin, jetzt hast du da den Glandon, der ist ein bisschen länger.
Ich sag mal, tendenziell ähnliche Vorbelastung, aber halt mit natürlich der Solo-Attacke, die sie halt vorher gefahren ist.
Genau.
Also schon 0,3 Watt pro Kilo, die sie weniger gefahren ist, auf weniger Zeit sogar, also vielleicht 0,4 Watt pro Kilo, die sie weniger gefahren ist, als vielleicht zumindest die letztjährige Demi Wollering in der Performance dann umsetzen kann. Das macht dann auch den Unterschied, ja klar.
Jo. Boah, jetzt
wir sagen Glückwunsch an
Kascha. Wir sagen Glückwunsch an Kascha.
Kascha, sorry.
Kascha?
Ich
Kascha.
Weiß es nicht.
Der hat auf jeden Fall, Finny hat viel Wert darauf gelegt, dass das Team vor dem Bus stand und dann gerufen hat, dass sie rauskommen soll, dass sie alle ja. Kascha rufen und nicht Kasia.
Okay,
Kascha, okay. Jo, Deutschlandtour und Vuelta haben wir noch vor uns und L'Avenir. Um dann auch auf das Thema der Climbing Performances, weil du ja. hast ja gerade schon Zahlen genannt, das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Wir wollen heute einfach mal nochmal über die Climbing Performances sprechen, über Watt pro Kilo Zahlen, wie sich das verändert hat und ja. was für ein krankes Level die U23 mittlerweile hat.
Definitiv. Wir beginnen einmal mit Deutschlandtour.
Lidl Track dominiert. Alles, fertig.
Gut, Chuck. Zeig,
aber ist auch unfair. Ja. Milan und Pedersen zu ja. einer Rundfahrt mitzunehmen, die ein dieses Profil hat. Im Prolog gibt es ja. kaum bessere als die beiden klar. bei einem flachen Prolog. Dann wellige Etappen oder Sprint-Etappen. Wellig ja. im Sinne von kann man einem Pedersen nicht abhängen.
Ja.
Und Sprint-Etappen.
Kann man auch in Milan,
kann man auch in Milan nicht schlagen. So.
Ja.
Also, und
das
vor
ist
allem,
aber auch, wenn die Deutschlandtour Lidl Deutschlandtour heißt und du hast ein Lidl-Track-Team, dann nimmst du auch die zwei Superstars, die halt auch alles rasieren und das hat da funktioniert.
Ja, und dann gegenseitig ist es ja auch so, der Pedersen fährt für einen Milan an. Sorry, aber da,
ja.
Also, nö, dann hast du da so mit Red Bull,
weißt du, damals, als Jan Ulrich für Armstrong angefahren ist? Ja, aber treib doch nicht.
Genau. Völlig, völlig. Aber so haben die das damals bei Discovery Channel auch gemacht, ne?
Ja.
Die haben ja auch krasse Dudes immer geholt, um ja, diesen Mountain Train. Ich meine, das machen jetzt immer noch.
Es gibt dieses Jahr
dieses UAE-Team, so das. Macht das ja auch. Aber ja, das ist halt. Die Kombination, die ist geisteskrank auf dem Level und bei Red Bull Bora Hansgrohe hast du einen Van Poppel, der auch ein richtig guter Fahrer ist, ich glaube, der wird Zweiter mit GC, der auf dieser Art von Kurs auch gut ist, aber eigentlich haben die mit Van Poppel und Jordi Meus gut die gleiche Kombination ja, ja. mitgebracht, die aber so 2% schlechter ja. ist und das ist halt so richtig bitter, weil du kannst halt kein Szenario kreieren, ein Van Poppel kommt nicht besser bei Cora als ja. ein Pedersen. Oder kommt vielleicht ein bisschen besser berg hoch als ein Pedersen, aber die Etappe war zu leicht und ein Mös ist einfach nicht schneller als ein Milan.
Ja.
Und schon hast du, was willst du machen?
Ja, ist echt so.
Das ist halt bitter.
Ja. Was ich noch vielleicht anmerken kann, fand ich ganz cool, erste Etappe, Science-Athlet Nick Bangert oder mittlerweile Nick Ballard heißt er intern, finde ich ganz cool, fährt in der Spitzengruppe von, ich sagte selber, man saß ja auf den Kameras, war ja auch alles sehr spät immer drauf, war ja auch vorher wenig Informationen, es war quasi Kilometer Null, wo sie losgefahren sind. Ja. Vier Mann Fluchtgruppe.
Heilbronner,
genau.
Nach Heilbronn.
Fährt erstmal die Gesamtflucht, knappe 3 Stunden 51 haben wir. 156 Kilometer, 2,70 Average, was bei ihm 4,05 Watt pro Kilo sind. 3,5 Normalize, relativ kontrolliert auch alles. Und dann kommt der entscheidende Moment, wo er den letzten Anstieg nutzt zum Sprungbrett und sagte auch, ich kenne die Abfahrt auswendig. Ne? Das sind seine Trainingshut, der wusste genau, was da passiert. Fährt, okay, da muss man auch sagen, da habe ich auch gesagt, Nick, das können wir auch anders machen. 997 Watt Peak, ungefähr 64 Kilo,
ja,
am letzten Anstieg als Attacke. Sein 1 Minute 30 Wert lag bei 535 Watt, 8 Watt pro Kilo zum Wegfahren aus einer Vier-Mann-Gruppe.
Ja.
Er war schon mit Krawall, definitiv.
Also,
Der wollte richtig weg. 1,8 Höhenmeter pro Stunde in dem Moment auf 1 Minute. Leider auch, muss man sagen, Pogacars Durchschnittswert bei Plateau de Baye, aber gut.
Autsch.
Ja, dann fährt er in die Abfahrt und knackt wirklich die, ich glaube, 95 km/h oder so, ist er da runtergeschossen. Mhm. Solofahrt, hat dann richtig schön zelebriert, sieht man auch in den Kameras, hat er sich auch richtig gefreut, fand ich eigentlich ganz cool. Hatte nachher noch mit hier Marcel Kittel kurz geschrieben, der meinte so, ja, wir wussten leider nicht so richtig, wer das war. Jetzt ja. Im Nachhinein weiß er jetzt mehr, weil ich ein paar Sachen genannt hatte. Er meinte aber, was ein geiler Dude, weil auf der Kamera siehst du halt, wie er sich halt einfach freut, dass er da jetzt ja. Reinfährt. Waren in 17 Minuten 30 Solofahrt mit, ich sag mal, 4,7 Watt pro Kilo, 47er Schnitt, 95% FTP, so hoher Sweet Spot, das, was ja. Noch gerade geht. 10 von 10 Bock zu ballern, bis er eingeholt wurde und dann war auch alles gut.
Wir haben ja auch viele Medien aufgegriffen, so die Story, yeah. Heilbronner nach Heilbronn
genau,
rein, neu im Team.
Ja.
Und fand ich auch geil.
Hatte einen
schön gebrandeten Helm.
Ja, stimmt.
Das hat mir gefallen im ZDF-Interview und überall.
Ja, und ist einfach ein netter Kerl auch, wenn du Interviews, ich kenne ihn auch, ich trainiere seit 4 Jahren, glaube ich schon, 3 Jahre auf jeden Fall, seitdem er vom Triathlon Radsport rübergekommen ist und er hat eben noch 19 schon richtig gut, ja, er hat eben auch 19 schon richtig gut performt, wir hatten damals Deutsche Meisterschaft Berg U19 bei ihm vorbereitet, hat er gewonnen und das hat richtig gut funktioniert, er ist ein sehr gewissenhafter Athlet, mit so einem Kumpel von ihm in seinem 5am Club, dann steht ihm um 5 Uhr auf und sitzt auf dem 6.30 Uhr auf dem Rad, obwohl er die Möglichkeit hat, auch wann anders zu fahren, aber er hat dann so eine Routine drin und nimmt das halt sehr, sehr ernst, hat da Bock auf alles. Ist schon eine wilde Nummer und der ist einfach auch an der Stelle, muss man sagen, einfach ein sympathischer Typ.
Ja, hat mich auch gefreut zu sehen, wie er da seine Zeit hatte,
ja. In
den Heilbronn reinzufahren und sowas ist immer eine coole Geschichte. Ich glaube, davon träumst du halt als junger Fahrer.
Ja,
immer.
Klar. Das sind so die kleinen Mini-Stories, die du noch hast. ZDF hat es ja auch schon aufgegriffen, in sind real und so.
Es gibt zwei Stories. Es gibt ja. Nick Bangert und es gibt Little Track.
ja, genau.
Ende der Deutschland-Tour.
Genau, das war's. Dann war noch Science-Coach Miguel Heidemann am nächsten Tag in der Fluchtgruppe. Fand ich ganz geil. Miguel in der Führung. Da kannst du auch dahinter direkt selber Führung fahren.
Genau. Ultra klein,
Ultra Aero. Auch so Bilder von der Seite, auch sehr fies, ne? Also ja. Das Kopf unter Lendenwirbelbereich. Also ja. das ist schon hart.
Davon kann man sich noch einiges abschauen bei Miguel.
Ja, das stimmt.
Ja, wir müssen weitermachen.
Ja.
Vuelta España. Wildes Rennen.
Ich hab's gesagt. GC-Sieg. Ja. Ich habe gesagt, Ben O'Connor.
Das klappt aber, glaube ich, nicht. Also, es kann schon klappen, aber es kommen
es
halt
könnte noch... Theoretisch könnte es klappen, aber... also
erstmal, was ist das wieder für ein kranker Bluff gewesen von Red Bull Bora-Hansgrohe? So eine Woche vorher so, wir wissen nicht, ob Roglic fährt, ja, weil genau. Er sieht nicht so gut aus. Und
ist das jetzt so das Ding im Radsport?
Ja, ey, da dachte ich mir.
So, genau wie bei Wismar, ja, Vingegaard, den würden wir nicht hinstecken, weil er nicht fit ist, aber wir wissen ja, ist ja doch alles ein Geheimnis.
Genau, dann denke ich mir so... Fährt er die ganze Zeit so lala und dann kommt er irgendwann zum Training an dem einen Tag und sagt so, ich fahre jetzt mal so schnell, 6,5
Watt. Oh, wo kommt das jetzt her?
Ui.
Also. Da kann ich das reinschmeißen, hier Etappe, was ist das? Etappe 11, wo Roglic schon mal die Attacke gesetzt hat.
Gestern.
Genau, gestern, wo dieser Rundkurs dann war, ne?
10 Minuten wäre einen ziemlich guten gefahren, oder?
Genau, und zwar 7 Minuten 50 sitzt in dem Fall.
Ja.
Beim Puerto Cruxeiras, ich lass es lieber.
Das ist ein Kategorie 3 Anstieg oder 2. Was
genau,
das
circa 3 Kilometer. 7,72 Watt pro Kilo auf 7 Minuten 50. Und damit, was diese Range anbetrifft, also diese, sag mal, 7, 10, 11, 12 Minuten.
Einen sehr guten Wert gefahren.
Nicht sehr gut, sogar quasi All-Time-Best. Also das Beste, was wir von Pogacar hatten, waren 7,5 auf 7 Minuten 23.
War auch kurz mit Mass weg, aber die sind wieder eingeholt worden.
Also Mass ist schon...
Mass, ich habe es mir aufgeschrieben. Was ist los mit dem?
Was ist los mit Mass?
Was ist los mit Mass? Letzte Tourwoche sah schon gut aus, dass wir hier kommentiert haben. Aber jedes Mal irgendwie, der fährt so ganz viele Grand Tours im Jahr.
Ja.
Und bei einigen enttäuscht er krass, bei anderen kommt dann immer so, ja, okay, hier bin ich und ich fahre jetzt auf einem, der fährt auf einem ultra konstanten Level.
Voll.
So, der ist, für mich ist der rock solid. Da habe ich gar nicht so das Gefühl, dass der irgendwann explodiert. Der wird jetzt wieder explodieren, weil ich es gesagt habe. Aber ich habe nicht das Gefühl, der sieht super souverän aus.
Ja.
Geiler Safe auch auf der Abfahrt. Hast du das gesehen?
Was war das?
So, Junge. Das hätte ihn fast gekostet.
Ja.
Aber auch auf der Etappe hat er eine Minute rausgefahren. Ja, und der hat halt nur Pech gehabt, dass die Abfahrt so breit und lang, dass es vom Gipfel lang ins Ziel war, dass die hinten gekreiselt sind und dann. Ja,
ist halt schnell damit hinten.
Genau, so, dann ist halt Kacke alleine. Und
wenn du halt dadurch sowas auch verlierst, eine Minute oder
eine Minute rausgefahren, eine Minute wieder verloren.
Ja, genau, bis du die Geschwindigkeit wieder aufgenommen hast, dann kannst du auch schon wieder warten nach hinten, klar. Aber wie du schon sagst, rock solid, ich meine, das ist ja unser. Der ist ja immer da, aber der ist nicht so, der ist irgendwie eher der Dieseligere für die solche Sachen, aber trotzdem ist er dann auf einmal da, wenn Roglic attackiert. Keiner kann mitfahren und Mass am Hinterrad so.
So, mit seinem typischen Grinsen, du weißt nicht, ob er Schmerzen hat oder ob er sich einfach freut, dass er gute Beine hat. Und der cruist dann da rum und dann denkst du so, geil, das sieht easy aus, ne? Sind aber wahrscheinlich sehr viel Watt pro Kilo.
Ja.
Wird bei dem Zeitfahren wahrscheinlich wieder Zeit verlieren am letzten Tag.
Ja.
Genau wie Ben O'Connor. Aber es, also, ey, was haben die da abgezogen bei Red Bull Bora-Hansgrohe? Warum kommt Ben O'Connor da mit 5,5 oder 6 Minuten an?
Und haben vor allem, die so wenig Achtung vor dem?
Ja, und vor allem muss man sagen, ich meine, das tut mir ein bisschen leid, aber Flo Lipowitz hat sich in den Bus, kannst du dich halt fast nicht blicken lassen an dem Abend, weil du bist in der Gruppe drin.
Stimmt.
Und die Idee war halt, okay, wir haben den Bestplatzierten im GC, so, und alle anderen Teams müssen fahren.
Ja.
So, und dann, wenn selbst wenn Ben O'Connor dich dann abstellt oder dann bist du verantwortlich, dann bist du halt der Ausgepeitschte, der dann hinten in der Gruppe zumindest noch so nah an Ben O'Connor bleiben muss.
Ja.
Also du darfst dann nicht auch 5 Minuten kassieren, wenn das Feld 7 kassiert oder 6.
Ja,
dann musst du zumindest nur 3 kassieren.
Ja.
So, da musst du alles, was geht, fahren, aus meiner Sicht jetzt. Ich weiß nicht, ob die sportlichen Leiter eine andere Idee hatten. Die Gruppe dahinter, als Ben O'Connor weg war, lief halt.
Weiß er nicht Full Force gefahren dann? Ich weiß es gar nicht mehr.
Deshalb, da gab es wohl so ein bisschen, ich habe die Etappe auch nicht komplett gesehen.
Ja.
Aber so wie ich es gehört habe, lief die Gruppe dahinter einfach nicht mehr. Ben O'Connor ist weggefahren und war ultra stark, muss man auch sagen. Er hat ja kaum Zeit verloren. Aber die Gruppe lief nicht so richtig. Aber dann musst du halt dann einfach aus meiner Sicht aus sagen, ja, scheiß drauf. Ist mir egal, wenn ich jetzt alle anderen auch mitschleppe zum Ziel, aber ich darf halt hier so und so viel Zeit verlieren, damit es taktisch irgendwie Sinn macht.
Ja.
So, sonst jetzt hat er einfach halt
alles verspielt in dem Moment halt dann.
Genau.
Also klar, wenn Ben O'Connor das jetzt nicht hält, dann kann man ihn noch zurückholen und ich sag mal, je härter es an Anstiegen wird, desto mehr verliert er auch immer wieder. Ja. Aber jetzt auch noch nicht so die Riesenschritte. Und
ich glaube, es geht schon noch gut am Ende. Ich glaube nicht,
dass. Kannst du mir auch vorstellen, aber bei wie viel sind wir jetzt? Bei.
Es kommen aber noch so viele. Ich habe es gestern mal nachgeschaut. Es kommen noch so viele.
316.
So viele Etappen, wo du Zeit rausholen kannst, wo du denen jedes Mal irgendwie diese 30 Sekunden abnimmst und dann kommst du schon auf deine 3 Minuten. Aber das musst du auch erstmal sechsmal 30 Sekunden rausnehmen.
Auch, also 3:16 sind wir jetzt gerade.
Wenn der nicht auch machen. Wenn der nicht komplett crackt, dann musst du den jeden Tag, und das machen sie ja auch, jeden Tag musst du dem Typen auf den Sack gehen und sagen, komm, wir fahren jetzt mal los.
Und dafür geht Decathlon die anderen auf den Sack.
Gute Überleitung zu den 4 gelben Karten, die sie kassiert haben. Ja, man konnte es ja nicht sehen, was da genau passiert ist, aber ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war.
Okay, Leute, für die jetzt nicht wissen, ganz was passiert ist, also vorne ging eine Gruppe, relativ große Gruppe, auf Etappe auch 11, glaube ich, war es jetzt, ne? Oder 10?
Irgendwo sowas,
geht große Gruppe und Decathlon ist damit zufrieden und sagt, komm, macht ihr alle. Wir schließen vorne das Feld ab und das war wirklich eine Reihe, Wout van Aert war, glaube ich, auch noch mit da drin, hat sich so ein bisschen breit gemacht, da kommt keiner mehr dran vorbei. Jeder, der nochmal die Attacke dahinter hersetzen möchte, kommt eigentlich kaum dran vorbei, dass man so ein Statement sagt, okay, das ist erstmal, das sitzt jetzt so. Aber mit so einer Härte und mit so einer Prägnanz, dass es auch schon wieder halt in die Richtung unfair halt geht. Das ist ja auch dann so eine Argumentation, dass du es halt einfach nicht das Rennen so stark abblockieren darfst, weil es ist immer ein öffentliches Rennen quasi. Ein
öffentliches,
öffentliche
Veranstaltung. Dann darf man machen, was man will.
Ja, gut,
das kannst du schon machen. Wenn die halt nicht an dir vorbeifahren können, dann können sie nicht an dir vorbeifahren.
Ja.
Du darfst halt nur niemanden umfahren.
Genau, das kann umfahren und darfst nicht bewusst halt so wegdrängen. So, was dann passiert, ich weiß nicht, wer dann attackierte in dem Moment.
Irgendein Teamkollege von Carapaz auch
noch,
der durchfährt und dann Carapaz will auch eigentlich blocken. Oh, der will ja nicht attackieren.
Ja, genau.
Der will auch blocken und ist ganz, ganz links im Feld und ein Arge de Serre-Fahrer, du siehst noch vor dem Berg, vor dem Baum.
Ich glaube, er wäre nach links reingezogen.
Er fährt links rüber, der Fahrer, und ganz links ist halt Carapaz. Dann kommt zum Baum und auf einmal liegt Carapaz da.
Ja.
Und du denkst dir so,
aber du siehst aber
weißt ja, was passiert ist. Der ist einfach weiter links rüber gefahren, hat ihn vielleicht nicht gesehen. oder wollte halt einfach blocken.
Ich glaube auch. Und dann ist halt wahrscheinlich Carapaz Vorderrad über die Asphaltkante weggeslippt. Das war, glaube ich, so eine Abrisskante vom Asphalt. Rutscht halt nach links weg. Siehst dann aber auch den Decathlon-Fahrer, wie er nach rechtzeitig ausklickt, glaube ich, und nach rechts auch ausschert. Das heißt, er hat auch so einen Schwung mitgenommen. Das heißt, Carapaz ist irgendwie auf jeden Fall gegen ihn gefahren. Ich glaube auch, dass es jetzt nicht so bewusst war, aber Carapaz sagt nachher, das wäre ein absolut unsportliches Verhalten gewesen. Weiß ich nicht, weil am Ende hätten sie ja theoretisch das gleiche Ziel verfolgt.
Ja, das war das Weirde. Also man weiß halt nicht genau, was da passiert ist, wie die ineinander gefahren sind. Ja, genau. Weil der, zum Beispiel auch der Sturz bei der Renewi-Tour. Renewi-Tour heißt die, weil
Renew. Da musst du mir helfen, weil Renewi war ich gerade ein bisschen raus.
Renew ist ein Recycling-Unternehmen, glaube ich. Habe ich dann erst gecheckt, als ich das Logo gesehen habe. Renew. Da war auch gab's einen Sturz auf der Zielgeraden von Tim Merlier und Dylan Groenewegen, wo Groenewegen sich das Schlüsselbein bricht und du denkst halt erst so, okay, Groenewegen was, man siehst halt, als sie die dritte Wiederholung zeigen, dass Tim Merlier sprintet, die waren Vierter und Fünfter, das Ding war durch, Merlier setzt sich hin, merkt, dass Groenewegen noch von hinten kommt, tritt nochmal an, fährt ganz leicht drüber und dann fliegen die halt nach der Zielgeraden auf, voll auf die Fresse. Und da ist es halt auch so, du weißt halt, da reichen halt Millimeter aus, dass sie sich dumm verhaken und da weißt du auch nicht, was da passiert bei der Vuelta. Es gab 4 gelbe Karten, ich weiß nicht, was das bedeutet.
Ich weiß es auch nicht. Das Problem ist auch,
haben ob du dann gelb-rot bekommst irgendwann.
Muss vom Platz sein. Also,
ja, dann wirkst du disqualifiziert, glaube ich.
Das kann, glaube ich, auch. Also die hatten ja bei Eurosport GB hat ja noch ein bisschen darüber berichtet und die waren sich auch, also das Problem ist, was sie auch sagten, es gibt keine Begründung offiziell, was jetzt welche gelbe Karte für welche Handlung stand. Das heißt, am Ende weiß es jetzt gar nicht. So, woher kommen die 4 gelben Karten? Was war das jetzt?
Ja, das waren für die 4 Arche de Serre-Fahrer, die da geblockt haben.
Ja, aber konkrete Aussagen halt eventuell.
Was jetzt eine gelbe Karte macht, oder
was? Ja, genau. Also was ist das jetzt was war die Handlung? Was darfst du jetzt nicht? Ist es das Blocken, was nicht darfst?
Wahrscheinlich da, ja, das ist halt so komisch, ne? Du da, also klar, ich hätte eine verstanden für den Kollegen, der den Carapaz dann vom Rad holt. Da kannst du argumentieren, man glaubt, es ist seine Schuld.
Ja.
Und dann kriegt er halt eine gelbe Karte. Die anderen 3 Dudes haben im Prinzip geblockt, so. Die haben eigentlich viel weniger gemacht als zu dem einen.
Ja.
Also eigentlich, wenn du konsequent bist, gibst du dem einen rot, den anderen gelb.
Ja,
wenn das Blocken verboten ist, aber keine Ahnung, ob das Blocken...
Ich frage mich,
das passiert ja immer.
Wenn du vorne halt die Linie durchziehst in Mauer, dann attackiert jemand. Ist das dann abseits oder nicht?
Ja. Der Blocken passiert halt immer. Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Vielleicht lesen wir uns das Regelwerk auch nochmal ein bisschen genauer durch, was diese gelben Karten bedeuten. Die sind ja neu und was es dann auch bedeutet, wenn du eine zweite kriegst oder was überhaupt eine gelbe bedeutet. Whatever.
Okay. So. Thema Renewi-Tour. Renewi. Hast du den Save von Van der Poel gesehen auf dem GT?
Ja, war geil.
War stark.
Kaum Zeit gekostet, einfach wieder eingeklickt, weitergefahren im Zeitfahren.
Das hat wirklich kaum Zeit gekostet, was er gemacht hat, ne?
Das war so dieses Geräusch, aber wenn du mit Ton ist, dieses so. So richtig so, Alarm, Code Brown.
Und dann siehst du so die Scheibe so wegslippen, kriegst du so diesen einen Kick halt mit, dass du so leicht nach vorne gehst.
Fuß ist raus, der kickt einmal so auf den Boden.
Genau. Und wieder so ab. Zack, eingeklickt, weitergefahren. Und das ist so, ey, wirklich, wenn einer noch so einen Slipper kriegt, wie Van der Poel, dann ist, also, dieser Mann schafft es wirklich daraus, auch keinen Zeitverlust zu generieren.
Ja, ich dachte erst so, wer ist denn das? Dann dachte ich mir so, den Safe zufolge ist das bestimmt Van der Poel. Dann habe ich geguckt, da stand der Caption drin. War auf jeden Fall nice.
Stark.
So. Wir sind ein bisschen vom roten Faden abgekommen, wegen
Klettern.
Ja. Wir gehen zurück zur Vuelta jetzt wieder, wo geklettert wird.
Ja, gut. Wo wird noch geklettert?
Nein, so blöde Überleitung machen wir jetzt nicht. Hast du schon Daten zur Vuelta gesehen, eigentlich zu Climbing Performances bei längeren Anstiegen? Ich frage mich nämlich immer wieder, also wir haben ja gesagt, es gibt bei der Vuelta immer irgendwie 20 Leute, die gewinnen können und am Ende scheiden 10 einfach so komplett komisch aus, weil die einfach, einfach doch nicht so auf dem Level sind. Nicht? Die Vuelta ist immer so,
weil man Giro 49 Grad ist sehr warm.
Ja, das stimmt auch wieder, aber Giro und Tour finde ich eigentlich so oftmals vorhersehbarer, was die Favoriten angeht und die liefern dann auch meistens. Bei der Vuelta ist es so, da weiß man nicht so genau, wie die Form ist. So ein Yates hat dann doch nicht so die Beine.
Ja, genau, wir haben so Yates rausgehauen als der GC-Sieger.
Isaac Del Toro, gut, der hat jetzt leider gestern einen positiven Covid-Test gehabt. Das heißt, ist erklärbar, warum der so ein bisschen struggelt. João Almeida ist mit Covid schon raus. Also für UAE läuft es nicht. Da hätte Pogacar auch einfach starten können, weil da habe ich mir gedacht, der hat gesagt, ich starte nicht, damit die anderen Jungs irgendwie eine Chance haben. Der sitzt jetzt auf der Couch und denkt so, ja toll, hätte ich auch alle 3 gewinnen können.
Ja, er will ja WM noch gewinnen. Also, wenn ich
kannst du ja auch noch machen.
Kannst auch nochmal. Wenn ich jetzt hier ein bisschen schaue, einfach nur die Performances, die ich von Lantern Rouge zum Beispiel gesehen hatte, kann ich jetzt noch ein bisschen zitieren. Wir haben, ich habe mal nicht so viele Berechnungen für lange Anstiege, halt immer nur die kurzen Sachen. Mhm. Etappe 4, Roglic-Performance am Pico Villoseras.
Meine Frage ist einfach, ist Roglic besser als bei der Tour? Ist Mas besser als bei der Tour? Oder reicht das Level jetzt einfach bei der Vuelta aus, um da vorne
B und C. Maß ist besser, glaube ich, als bei der Tour.
Ja.
Und bei Roglic fällt es halt mehr auf, weil das Level gerade ausreicht. Klammer auf, außer die 7-Minuten-Performance von gestern, die war wirklich outstanding. Mhm. Aber wenn wir halt mal schauen, so ne, Etappe 4, 17 Minuten, 30 Sekunden, 6,36 Watt pro Kilo. Ey, das ist nicht mal ansatzweise, was Pogacar auf, das fährt der auf 60
Minuten. Das fährt
Minuten.
Er nach seiner Offseason, wenn er 4 Wochen kein Rad gefahren ist.
Das fährt er wirklich, wenn er 4 Wochen kein Rad gefahren ist. Dann Pico Villoseñor, der letzte Abschnitt.
Pico was?
Ja, genau. 6,81 Watt pro Kilo auf letzten 12 Minuten, also der finale Anstieg, also 6,8 auf 12 Minuten. Auch da 6,8 ist eigentlich Pogacar 27 Minuten am Plata D. Und Roglic fährt jetzt gerade 12 Minuten, Pogacar fährt 27, ne? Also es sind die bis auf, ne, Klammer auf, 7 Minuten von Roglic war wirklich krass. Alles andere ist jetzt erstmal human und irgendwie.
Wie viel heißer ist es bei der Vuelta als bei der Tour?
Ja, komm, also nehmen wir mal die.
Ist schon sehr heiß, aber
nehmen wir mal alle Etappen so von Pyrenäen zurück in die Alpen, das sind meistens die heißesten, oder so Carcassonne, die ganzen Kram, ne? Das ist ja meistens auch keine 40 Grad. Also schon gerade ein bisschen wild. Wer sagte das letztens, mit wer 49 Grad auf dem Tacho stehen hatte?
Weiß ich gar nicht genau, aber es ist auf jeden Fall ein großes Thema auch wieder. Ja.
Ist zu warm aber auch, sagt er. Verstehe ich auch.
Ist zu warm, ja.
Also, ist zu warm, ja. Geht darum, ob wir.
Boah, ich habe noch eine Story.
Ich würde ganz sofort, es geht darum, er dachte, ob die einfach nicht die Etappen wirklich ganz früh morgens dann starten lassen, dass sie einfach adaptiv dann nochmal ändern. Ich weiß nicht, wie es in der Organisation für sowas ist. Ich glaube, so einfach geht das nicht mal eben. Mal eben spontan zu sagen, wir machen das dann morgens, oder man sagt direkt per se, man macht nur noch so 6.30 Uhr Etappen, aber 49 Grad.
6.30 Uhr, weil dann denkst du dir halt auch so, wer soll das gucken?
Nee, keine Ahnung.
Zahlst als Carrefour da 20 Millionen Euro im Jahr dafür, dass niemand deine Werbung sieht, weil diese ganze Sache um 6 Uhr morgens.
Da sag ist ich ja, mal so, Entertainment-Sicht muss ich auch sagen, sind so 49 Grad auch unterhaltsamer, wenn jemand dann wie eine Fliege eingeht. Ja, ich will Unterschiede sehen.
Brot und Spiele, oder?
Ja.
Und ja, das ist richtig. Und dann das andere Ding, wenn du die Etappen kürzt, dann fahren die halt einfach schneller.
Ja.
Das ist das Problem mit diesem Leistungssport.
Ja,
oder weißt du, kompetitiven Sport. Ja, da wird sich trotzdem wieder einer nicht dran halten, der sich dann noch ganz okay bei der Hitze fühlt und sagt, dann fahren wir halt von Anfang bis Ende Vollgas und dann leiden wieder alle gleich. Ich weiß nicht, ob das dann auf die Länge ankommt mit der Hitze. Ist sicherlich auch ein Thema, wie viel dehydrierst du und.
Ich sag mal, bei 49 Grad oder 40 aufwärts hast du so wenig Kühlungseffekt, gerade wenn es in so einen Anstieg reingeht, dann hast du einfach Probleme. Also, das ist, du kennst Thema.
Top-Überleitung, Lukas. Das ist das, was ich gerade erzählen wollte. Im Urlaub bin ich bei 32 Grad so einen Berg hochgefahren. Und
wie schön war es?
Ich dachte so, habe mich eigentlich ganz gut gefühlt und dachte, ich fahre jetzt einfach mal so schnell, wie ich kann, da hoch. So nach 10 Minuten, wie so übel explodiert. Wahrscheinlich, weil, also ich bin auch nicht viel Watt gefahren, aber so in dem Bereich, wo ich gesagt hätte, das ist so Schwelle, aber Schwelle vielleicht von vor 3 Monaten, daran kann es auch gelegen haben. Auf jeden Fall bin ich so krass explodiert, dachte so, boah, das ist ja so räudig. Und dann finde ich sowas immer wieder ein bisschen, man wird ein bisschen eingenordet, weil man sitzt immer vor dem Fernseher und denkt so, oh, der Yates. Was fährt denn der so langsam jetzt? Da habe ich aber mehr erwartet. Und dann ist es immer wieder gut, wenn man die Dinge ab und an mal selber macht und dann merkt, ja, scheiße, bei Hitze, da gehst du halt auch einfach teilweise richtig krachen. Du hast es nicht richtig im Griff. Du hast nicht die Möglichkeiten, wirklich das immer zu kontrollieren. Und dann merkst du, wenn du da in so einem Anstieg, der ist in der Sonne, da berghoch fährst, ohne Wind, du merkst, ich hab gedacht, ich fahre auf den Gegenwindpassagen, fahre ich besser als auf den Rückenwindpassagen, weil im Gegenwind kriege ich Wind und Kühlung und kann dann mehr Watt fahren als auf den Rückenwindpassagen.
Ich weiß auch gar nicht, ich meine, das ist so ein Trendthema und für alle, die jetzt ein bisschen mehr darüber wissen wollen, wir führen das jetzt nicht zu weit aus, weil wir haben eine ganze Hitzefolge gemacht, hört euch das mal gerne in Ruhe im Podcast an, denn es ist so ein Thema, was jetzt gerade sehr Trend ist, auch sehr, sehr große Relevanz hat, definitiv, aber das war ja auch vor 10 Jahren nicht anders. Also weniger Relevanz, aber ich meine, die Hitze war vor 10 Jahren dann auch nicht anders.
Ich glaube, es ist schon, man müsste es mal nachgucken, aber es wird ja schon immer wärmer. Und ich würde sagen, wir haben mehr von diesen Etappen, die in der krassen Hitze, also klar, ich Tour 2005, wir haben eben über 2005 geredet, weil der Lavinia Sieger oder Zweitplatzierte im Jahr 2005 geboren ist. Schmerz. Da waren auch die Etappen heiß. Ich erinnere mich auch so an diese ganzen Bilder, die ultra heiß aussehen.
Ganz kurz, der kennt Armstrong-Ära gar nicht.
Nee, der ist da geboren worden, der Bro.
Egal, weiter.
Ja, wo waren wir? Ja, es war früher auch heiß, aber ich glaube, im Schnitt ist es halt ein bisschen heißer und man hat vielleicht im Schnitt einfach ein, zwei mehr Etappen, die in dieser krassen Hitze gefahren werden.
Aber ich hatte nämlich damals, ich weiß auch, wir hatten Bundesliga-Rennen, Ilsfeld-Auenstein, die Weinberge hoch so. Und da hatten wir auch an Tagen, wir hatten ein Wochenende, Doppelwochenende, Samstag und Sonntag eigentlich quasi die gleiche Strecke. Und wir hatten da teilweise auch 36, 37 Grad, das weiß ich nicht. Ich wusste noch, damals gab es eine Zeit, da habe ich mich ganz gerne, also relativ wohlgefühlt bei 35 Grad. Nicht, weil ich mich da wohlgefühlt habe, sondern weil ich gemerkt habe, es tut mir weniger weh als anderen, genau. Konnte dann im Verhältnis besser performen. Mittlerweile ist das gar nicht so. Und ich glaube, es hat einfach, habe ich ja schon gesagt, viel mit Hitzeadaptation zu tun. Unser deutscher Sommer ist gerade super strange für sowas. Wir haben dann jetzt gerade super viele Tage, wo es warm ist. Und dann grätschen auf einmal wieder so ein 18 Grad Regentag dazwischen. Und dieser ganze Sommer war halt ein bisschen unbeständig. Deswegen ist diese Adaptation an die Hitze so ein bisschen schwieriger. Ich glaube, früher.
Unbeständig im Sommer. Ich fand, der Sommer war nicht da. Bis zu einem gewissen Punkt und dann hat er so den Switch umgelegt und sagt, und jetzt bin ich voll da und das, jetzt ist heiß.
Genau, und ich muss auch sagen, mittlerweile fühle ich mich bei Hitze auch nicht mehr so schlimm, wie wenn du vor 2 Monaten nochmal einen Hitzetag hattest. So, und das merke ich dann schon. Und das ist der große Unterschied. Nur wir haben jetzt gerade auch viel mehr, auf Englisch sagt man Awareness für sowas, ne? Dass gerade Hitze einfach so ein Thema ist, mit Core-Sensor, mit Runterkühlen, mit sonst was und Vorbereitung für solche Sachen. Ey, wie viele von unseren Science-Athleten bereiten sich gerade auf Hitze-Events vor? Wir machen Heat-Adaptation-Protokolle. Ja. Ich lasse die Fahrer zu Hause auf der Rolle eingepackt Fahrrad fahren.
Ja.
Das tut mir wirklich leid und es funktioniert auch sehr gut, muss man sagen.
Das stimmt. Und das ist halt, du musst es machen, weil wenn einige damit anfangen, das ist wie mit allen Themen, mit den legalen und früher waren es mit den illegalen und ich hoffe, es ist weniger mit den legalen Themen, aber wenn da Leute 120 Gramm Kohlenhydrate reinschrauben, dann solltest du nicht mit 40 oder gar nicht fahren. Wenn und, einige Heat-Protokoll machen, dann musst du halt auch da sein.
Wenn ein Jets dann bei 40 Grad losfahren kann am Anstieg, dann ist das halt
Höhentrainingslager. Ja. Ja, sorry, aber wenn du die Tour de l'Avenir gewinnen willst und dann alle anderen im Höhentrainingslager sind und du warst nicht im Höhentrainingslager, dann gibt's auf die Fresse.
So, das ist auch so richtig.
Das ist halt hart und wie schlagen wir jetzt die Brücke zu Lavinia? Ich war da.
Hast du schon gesagt.
Ich war da.
Du warst nämlich auch noch. Genau, und Lennart hat auch noch die Lavinia gesehen.
Los. Tour de Lavinia und Tour de Lavinia
Frauen.
Frauen.
Ja.
Prolog. Ich war nicht weit weg von Bourg Saint-Maurice. Ich war in Annecy. Habe ich hier schon mehrfach empfohlen. Kann ich jetzt auch wieder empfehlen.
Ja. Ich hatte Tanja Story gesehen. Auch guter Spot für Stau.
Ja, gucken. Genau. Das ist schon ganz nett, im Stau zu stehen. Sind dann eine Stunde gefahren von wo wir waren in Annecy nach Bourg-Saint-Maurice und haben die Etappe mitgenommen, die hoch zum eigentlich zum Petit Saint-Bernard, das ist der Grenzpass nach Italien, aber die Station, die Skistation heißt La Rosière, mega geiler Anstieg, weil nur 5%. Du kannst so total gut fahren, du kannst halt einfach 180 Watt fahren mit einer guten Frequenz und man konnte die Fahrer da an drei Stellen sehen. Etappenankunft der Männer war La Rosière und der Prolog der Frauen war auch in La Rosière. Das heißt, wir sind im Prinzip an drei Stellen gewesen, haben die gesehen und sind dann hochgefahren und haben noch den Prolog geschaut so ein bisschen. Und wenn du die siehst, wie die da hochfahren, das ist halt schon, es ist immer wieder beeindruckend, weil wenn du die aus der, du siehst die Lavinia-Übertragung bei Discovery Plus, so, ja, okay, ist halt ein Hartrennen von jungen Fahrern. Und wenn du daneben stehst, dann siehst du und die guckst dir die Beine an, die sehen halt alle schon aus wie so richtig kranke Maschinen.
Ja,
und die sind auch richtig kranke Maschinen, das sehen wir halt an den Werten, die da gefahren werden. Ich habe ja, mein Tipp hat ja nicht funktioniert, er hat gut funktioniert.
Mark erst. Wenzel, ne?
Hattest du gesagt? Nee, ich habe Jano wieder gesagt.
Achso, ja, stimmt,
Lotto Destiny, der hat gut performt, bis er dann völlig hochgegangen ist. Der hat ja
da Giro muss ich gewonnen. Sagen, seine Performance bei Col della Finestra im Finale, die hätte ich damals noch hingekriegt. Der ist nämlich, also ist hart gesagt, sorry, an der Stelle, die ist halt eingegangen.
Du hat, damals noch hingekriegt?
Ja, er ist 4 Watt pro Kilo gefahren nachher am Ende.
Okay, ja.
Jetzt mittlerweile ist nicht auf diese Distanz, ich glaube anderthalb Stunden bald, der ganze Anstieg, aber er ist so eingegangen, dass er 4 Watt pro Kilo gefahren ist. Okay. Das muss ich sagen, da bin ich noch vergleichbar. Okay, machen wir
in
weiter.
In der Höhe und auf Schotter.
Ja, okay.
Ja.
Ja, also auch da.
Es ist okay, ne? Das ist nicht das, was
Ist auch mehr, also weniger als er kann.
Das, was vorne passiert ist.
Ist auch nicht das, was er kann besser, er kann mehr.
Genau. Wenn wir uns so die Spitze auch angucken, erstmal die erste Bergankunft wird gewonnen von Joseph Blackmore, der am Ende auch die Gesamtwertung gewinnt.
Ganz kurz, das war jetzt La Rosière, oder?
Dann das war La Rosière, genau. La Rosière-Anstieg, Blackmore gewinnt. haben wir ja auch schon hier mehrfach genannt, den Kerl, kranke Maschine, was der gemacht hat bei, oh, wie heißt es jetzt nochmal, zwischen Amstel.
Brabantse Pijl.
Ja, krasser Move, ja. Also krasse Maschine, haben ihn ja doch direkt hochgezogen. Und ja, und jetzt hat er da Bergankunft gewonnen, Gesamtwertung gewonnen, ist in der auf U23-Niveau ein extrem guter Kletterer im World-Team-Bereich, World-Tour-Bereich, kommt ja auch gut berghoch, aber halt noch nicht so in dem Maße und schlägt dann bei der Tour de l'Avenir um Sekunden einen Fahrer, der nochmal deutlich jünger ist als er, nämlich 3 Jahre jünger, Pablo Torres.
Ja.
Von UAE Team Emirates.
Ich will ganz kurz, La Rosier, weil wir heute über Bergperformance noch sprechen, ganz kurz nochmal die License-Daten, die kalkulierten License-Daten mit reinbringen.
Der Mann vorbereitet ist herrlich.
La Rosier, 9 Kilometer Anstieg, 6,8%.
Die fahren irgendwas da, weil ich habe gesagt 5%. Die fahren unten rein in den Anstieg nach La Rosier, also Col de Petit Saint Bernard. Und dann biegen die aber ein bisschen ab in der fünften Serpentine, fahren den steileren Teil und kommen dann wieder nach Lorosia.
Okay, dann erklärt sie das natürlich. Genau, 25 Minuten 48, ne? Knapp 26 Minuten mit 5,8 Watt pro Kilo. Das ist, also auf U23-Level, klar, sehen wir ja top, das ist definitiv. Das ist vergleichbar mit den Performances oder mit den Leistungswerten. Ich sag mal, ähnliche Werte oder ein bisschen besser ist dann so ein Peo Bilbao gewesen dieses Jahr schon. Das ist Pogacars Paso Brocon, als er nicht so wirklich Vollgas geben wollte. Das ist so Richard Carapaz nach Aigle oder von Aigle bei der Tour. Also das sind gute Werte, definitiv.
Das sind ja auch schon gute Namen.
Ja, klar, genau. Also das ist ja, also wenn wir jetzt gerade vergleichen, wie gut ist der beste, also sind die besten U23-Fahrer im Vergleich der besten Weltklasse-Fahrer im Elite-Bereich, sind wir an dem Punkt, dass die, ich sag mal, wenn alle in Topform sind, bei der Tour und sonst was, unter den besten 20 vielleicht noch mit dabei sind und dann sukzessive halt einfach wahrscheinlich abfallen würden. Jetzt Stand heute, ne? Stand
heute. Bei der Tour.
Bei der Tour, genau. Und das muss man dazu sagen, also würde bei vielen Fahrern, bei vielen Teams als GC-Fahrer vielleicht auch irgendwie vorne funktionieren, aber ohne Favoritenrolle für irgendeinen Sieg.
So. Ich sag mal so, bei Total Energies wäre der Kapitän.
Total Energies, so muss man sagen, hatte ich dazu Unrecht, ein bisschen gerantet, aber hat eine gute Tour gemacht mit den Etappen. Nicht GC.
Ja, ja, okay. Total Energies war auch das letzte Mal bei der Tour.
Weil stimmt, da war
mit
jetzt
Tudor mit Alaphilippe wahrscheinlich den Platz bekommen und ich glaube, Total Energies ist dann in großer Gefahr.
Oder Uno X fährt nicht mehr, wie war das, ne? Ja. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Kann auch sein, dass die Uno X zu Hause lassen. Ich fände es geiler, wenn Uno X dabei wäre.
Ja, natürlich, aber es sind Franzosen, die die Wildcard vergeben.
Ja.
Also, wird eine spannende Diskussion werden, ja.
Du hast gerade schon mal gesagt, so, dass es ist gutes Neville, aber auch noch nicht so, dass man jetzt sagen muss, krass, krass, krass. Wie geht es weiter?
Ja, dann ganz kurz vielleicht zur GC-Historie. Wir haben dann Pablo Torres, 18 Jahre, wir haben es gerade schon gesagt, 10. November 2005 geboren, also fast 2006er Jahrgang sogar, wenn man hart urteilt. Nächste Fahrer von UAE, also ich weiß gar nicht, gibt es einen Plan, wann er wie, macht er das jetzt noch auf dem Conti-Level weiter?
Oder macht er das noch als Praktikant weiter? Also offiziell hat er hier einen Vertrag, ich glaube, dass er einen 2-Jahres-Vertrag auch im Devo-Team unterschrieben hat, aber es ist denen ja am Ende egal, außer für World Tour Rennen können die ihn ja sowieso jederzeit hochziehen.
Ja.
Ja, ich glaube, dass sie den Mitte nächsten Jahres würde ich den hochziehen und dann würde ich ihn vielleicht einfach die Vuelta fahren lassen, weil ich habe ja wieder gesagt, mein Tipp, ich sag, der Toro hat jetzt leider nicht geklappt, aber das wäre der nächste. So, eigentlich hätte ich erwartet, der Toro Dritter bei der Vuelta dieses Jahr, nächstes Jahr dann Pablo Torres, Vuelta Sieger im ersten Jahr. das ist
Wahnsinn.
Also ich glaube, dass der jetzt irgendwann zeitnah auch hochgezogen wird, weil der ist
Pablo Torres sieht auch ein bisschen aus wie so ein
Er sieht doch aus wie
Piranha.
Luis Leon Sanchez, oder nicht?
Oh,
so ein bisschen.
Ja, gut.
Wie so ein,
gut, ja.
Es ist bestimmt der Sohn, der hat einfach nur einen anderen Namen.
Der hat nur einen anderen Namen.
Ja, Sebastian Vettel ist ja jetzt auch ein Mountainbike-Rennen gefahren unter dem Geburtsnamen seiner Frau.
Ach so, echt jetzt?
Ja, aber ist erkannt worden. Das, was viele machen. Also viele von den großen Stars.
Ja, also Pablo Torres, gut, Leo Sanchez und sieht ein bisschen aus wie so ein Piranha, definitiv. Also wenn er fährt.
Schon sein eingefallenes Gesicht
mit Sonnenbrand. Ja, genau. Und der Blick auch bei dem Bild, wo er nachher bei Col della Finestra oben ankommt, nach der Etappe, klar, da ging es um einiges, der hat sich ja richtig einen rausgeschraubt, definitiv, aber ey, das war, guckt ihr mal ganz kurz, ihr seht es ja nicht, aber.
Ja, ich kenne das Bild. Ja,
ist das für ein Blick?
Sieht ein bisschen aus wie der Tod.
Sieht aus wie der Tod.
Aber lass uns nochmal durch die Story gehen, weil der gewinnt nach der Etappe nach La Rosière, genau. Gewinnt er die nächste Etappe, zweite Bergankunft. Da ist Jano wieder noch gut mitgefahren, ist Dritter geworden, 45 Sekunden Rückstand. Da war ich schon überrascht, dass der Pablo Torres dem so viel Zeit gibt, weil beim Giro d'Italia U23 hat Jano wieder noch sehr easy gewonnen, sag ich mal. Pablo Torres war Zweiter im
GC. Jano Wieder war auch schneller als Joseph Blackmore am Rosière, also wie Watt pro Kilo gefahren.
Genau. Ja. Und dann hast du die Etappe Nummer 5, die sah harmlos aus und hat die Tour de l'Avenir entschieden. Also
krass, ne?
Fährst einfach im
Was
Prinzip
war das?
Wie so eine Pyramide die Etappe. Du fährst einmal hoch auf den Col du Mont-Cenis auf 2086 Meter und da geht es wieder runter und dann geht es flach ins Ziel. Ich habe leider nicht gesehen, was da passiert ist.
Aber ich habe auch alles zurückgespult, bis auf die ersten Minuten der Übertragung. Du siehst es nicht. Er hat es schon nicht kassiert.
Und dann ist er, hat Pablo Torres da Zeit kassiert und verliert halt 4 Minuten 58.
Wahnsinn. Aber das Ding ist auch, er hat gerade an dem Anstieg, warum auch immer, Zeit kassiert. Vielleicht hat er gar nicht reingefunden in den Tag. Ja. Wer weiß, von dem gestrigen Tag. Ich habe keine Ahnung. Also es sieht aus wie der komplette Einbruch. Und es ist ja auch irgendwo, finde ich erstmal, ja, was ist beruhigend? Ich gönne es ihm natürlich nicht. Aber es ist so, nach der Performance am Tagen vorher, du funktionierst auch nicht jeden Tag wie eine Maschine. Und gerade auf den jungen Jahren kann auch mal größere Schwankungen sein. Der ist 18 Jahre alt, da kann schon mal sein, dass du am nächsten Tag dich nicht so fit fühlst. Das ist erstmal völlig fein. Und dann hat das Problem gehabt, der war, glaube ich, irgendwie ein bisschen alleine, dann in einer Zweiergruppe, dann war natürlich klar, dass er fahren muss. Und in der Gruppe, wo er unterwegs war, waren 3-4 Fahrrad, davon können vielleicht 2 mitfahren, sein Tempo, und vorne fahren halt 7 um den Tagessieg.
Er hat das gelbe Trikot angehabt.
Ja.
So, das ist halt scheiße in dem Moment.
Ja, klar. Weißt du, er muss dann fahren und vorne geben die halt Vollgas im Etappensieg.
Genau, und dann kommen sie mit 5 Minuten an.
Wahnsinn.
Und dann war eigentlich schon klar, jetzt geht am nächsten Tag die Post ab. Und die Etappe, die anstand, war die zum Colle delle Finestre. Wir kennen sie von 2018er Giro, wo Chris Froome seine Attacke gestartet hat. Das ist ein halb gepflasterter, halb Gravel-Anstieg.
Ja.
Führt auf 2180 Meter hoch.
Die legendäre Kohlenrad.
Da hat angeblich das erste Mal jemand mehr als 60 Gramm die Stunde genommen. Er war ja damals 80 Gramm. 18,1 Kilometer mit 9,3%. Ja? Also
Brett. Vor allem auch steil dann, ne? Also
genau.
Super viele Passagen, 10% und mehr.
Passt natürlich gut für so jemanden wie Torres, der sehr klein und sehr leicht ist. Was veranstaltet der Kollege da? Er fährt da einfach hoch und ist 3 Minuten 43 schneller als Joseph Blackmore, der Zweiter wird. Alles andere zerfetzt sich komplett.
Ja, man muss dazu noch einmal kurz vorwegnehmen, ganz kurz, würde ich gerade sagen, bevor es in den Anstieg reingeht, war die Etappe relativ auch leicht gefahren, weil flache Etappe bis zum letzten Anstieg. Daten von Mats Wenzel sind 1861 Kilojoule über 2 Stunden 20, sind 11,53 Kilojoule pro Kilogramm pro Stunde. Wir hatten schon mal ein paar Mal diese Zahl in den Raum geworfen. Ab 14 reden wir davon, dass das eine intensive Vorbelastung war. 11 ist wirklich, da rollst du die ersten 1,8 Kilojoule, rollst du in Anführungsstrichen erstmal rein in den Anstieg und dann geht's erst los. Also ein gute Trainings-Effort, muss man sagen, dann.
Ja. Und dann wird da auch All-Out hochgeballert und Joseph Blackmore Zweiter verpasst dann, also Pablo Torres verpasst dann am Ende um 12 Sekunden den Gesamtsieg. Ja. Also krasses Comeback. Ein bisschen den Floyd Landis gemacht, muss man sagen. Hoffentlich anders.
Ja.
Und die Zahlen, die er da gefahren ist, sind halt einfach krank. Also der Chris Froome von 2018 hätte halt irgendwie 3,5 Minuten auf den verloren. Ja? Also,
der große Kohlenhardt-Kuh, ne? Also
genau.
Wie dominant Chris Froome losgefahren ist.
Ja, aber das kannst
du
ja einfach ausrechnen. Chris Froome 80 Gramm, Pablo Torres 120 Gramm.
Ja.
Und Chris Froome hat den allen eine Minute irgendwas gegeben, die wahrscheinlich bei 60 Gramm das ist ein ganz linearer Verlauf.
Ganz komische Rechnung auf jeden Fall, die du gerade aufstellst, aber ich verstehe schon.
Das ist linear für mich, wenn ich da mal, ich fahre jetzt dahin, ich nehme einfach 200 Gramm die Stunde und fahre nochmal schneller.
Also, ich sag mal, 10 Gramm Kohlenhydrate gleich 1,30 Zeitgewinn, ja?
Zum Beispiel.
Okay, gut, verstehe.
Aber, also, Chris Froome hat alle abgestellt.
Ja.
Und Pablo Torres, der in dem Jahr war er 13. Und der fährt jetzt, kommt jetzt dahin und fährt halt einfach so viel schneller.
Greatest Teenager Performance of all time. Der ist aber Teenager, der ist halt 18.
So, hau mal die Zahlen raus. Das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig. Und vor allem ist es halt ein sehr langer Anstieg. Das ist halt auch,
ja.
Muss man auch dazu sagen.
Ja. 60 Minuten 45 Sekunden.
Mhm.
18,6 Kilometer, 9,11% im Schnitt, 1694 Meter Gesamtüberwindung, 18er Schnitt, das klingt schon schnell, vor allem mit Gravel, 6,04 Watt pro Kilo auf 60 Minuten.
Ja.
6 Watt pro Kilo, 60 Minuten. Damit haben wir die Performance von Pogacar am Port Ainé übertroffen,
ja,
mit 6,02 Watt pro Kilo auf 46 Minuten. Und es liegt auf der Linie, interpolierten Linie, wenn wir jetzt quasi in kürzere Zeiträume gehen, was ist ähnlich stark, muss man schon fast sagen, Pogacar Montegrappa, mhm, wir erinnern uns, beim Giro, seine Trainingsetappe, fährt nochmal allein los, 51 Minuten 42, also 9 Minuten weniger Zeit, 6,19 Watt pro Kilo, Pablo Torres 6,04 Watt pro Kilo. Es liegt ja ähnlich auf der Linie von Pogacars Montegrappa-Etappe.
Genau, und wenn man den also da jetzt mal reingeschmissen hätte, fiktiv, dann ist er der Einzige, der mit Pogacar mitfahren kann. Alle anderen kassieren auf der Etappe extrem viel Zeit. Ne? Ja.
Pogacar bei Trainings-Giro, muss man sagen, also Pogacar Tour-Giro, Pogacar Tour-Performance, was
noch
anderes.
Nochmal höher.
Nochmal höher, definitiv. Aber beim Giro, mit der Performance von Tour de l'Avenir, wäre Pablo Torres ein bisschen mitgefahren.
Ja. Und das ist halt einfach sehr, sehr krass. Ja. Und dazu kommt, dass es gab eine Statistik zu Adjusted Sea Level Performances. Mhm. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon angerissen, wenn man es auf Sea Level runterrechnet, also höhenbereinigt, dann ist das auch eine Performance, die so nur von sehr wenigen Fahrern bisher überhaupt erreicht wurde. Das waren, glaube ich.
Soll ich sagen, die Zahl?
Du weißt es, okay, gut, ja, perfekt, dann mach du's.
Also auf Sea Level Performance. Wie gesagt, wir waren erst gerade bei, ich muss ganz kurz gucken, 6,04. Jetzt sind wir bei Sea Level Performance auf 6,34. Also 0,3 Watt pro Kilo stärker.
Ja.
Und dann muss man sagen, Mont Ventoux 2013, Chris Froome, Sea Level Performance, einer seiner Performances in der Region, 59 Minuten war das Beste, was er geleistet hat. SLP, also Sea Level, 6,15. Also fast 0,2 Watt pro Kilo schlechter als Pablo Torres. Chris Froome 2013 Mont Ventoux in seiner besten Phase.
Ja, aber ich wollte nochmal sagen, ich habe es jetzt hier rausgesucht. Es gibt nur 11 aktive Fahrer, die jemals eine solche Adjusted Sea Level Performance geleistet haben. Wenn man die Statistik nimmt, dass die Etappe mehr als 50 Kilometer lang ist. Das sind Vingegaard, Pogacar, Remco, Landa Almeida, Adam Yates, Roglic, Quintana, Simon Yates,
ja.
Jacek Kass und der legendäre Marc Padun.
Marc Padun?
Marc Padun, ja, die zwei Etappen bei der Dauphiné, die er gewonnen hat, back-to-back in dem einen Jahr.
Ja, ja, ja.
Und danach nie wieder schnell gefahren ist.
Da, ganz schwierige Sachen. Das sind ganz schwierige Themen.
Ja, aber das sind die einzigen aktiven Fahrer, die jemals in diesen Bereichen unterwegs waren. Und da sind jetzt ziemlich viele GC-Fahrer, die in Grand Tours um Podien und Top Ten mitfahren, nicht genannt worden. Das heißt, in der Spitze ist der Junge schon mal einfach extrem krass unterwegs. Und
ja.
Was ich eigentlich heute auch noch hier so ein bisschen mit reinbringen wollte, wir haben es auch schon wieder angerissen, haben es auch vorher schon ein paar Mal gesagt, so diese Schritte, die da jetzt gemacht werden.
Mhm.
Man sieht ja einfach, dass jetzt physiologische Anpassungen möglich sind, die früher einfach anscheinend nicht möglich waren, weil, Fragezeichen, ich glaube, trainingstechnisch hat sich, ich würde mal sagen, von den Trainingseinheiten, die man fährt, hat sich gar nicht mal so krass viel getan.
Ah ja, also ich würde sagen, ein bisschen hat sich schon was getan, also ein paar neue Studien, neue Intervalle gibt es, klar, aber das ist jetzt nicht so, hast du recht, wir reden da nicht, wir haben das Supertraining gefunden, ja. So, das ist jetzt alles erklärbar.
Da macht man dann, da passt man die Details an und holt nochmal Nuancen raus und dann kommen halt, wir sagen es immer wieder, Dinge, Höhentrainingslage, Hitzetraining dazu, Kohlenhydratstrategie, vielleicht Powermeter auch, ich glaube, die Leute, die wirklich Bock haben, die fangen jetzt auch relativ früh schon mit dem Powermeter an. Also, wo ich mit 20 mein erstes Powermeter hatte, glaube ich, oder noch später, hat halt jetzt jeder 13-Jährige, der es ernst meint, hat einen Powermeter dran. Ja. Hat vielleicht einen Trainer. Die haben es immer wieder gesagt, früher man viel zu schnell gefahren, heutzutage ist es, also man muss eine gute Balance finden bei jungen Fahrern, glaube ich, mit Powermeter und nicht, aber ich glaube, es ist auch eine sehr, sehr wichtige Strategie zu verhindern, dass sich ein junger Fahrer von Anfang an die Scheiße fährt, ne? Also viel geiler, du gibst einem jungen Fahrer oder einer jungen Fahrerin einen Powermeter und sagst, fahr 90 Watt die ganze Zeit, wenn du halt 40 Kilo wiegst oder sowas und fahr nicht 110 Watt, weil du es kannst.
Absolut, wir haben auch zwei, drei Athleten, die ja 14 Jahre bei uns sind und es geht nicht darum, deren Spaß am Radsport irgendwie zu verlieren. Man macht auch bewusst schon mal Einheiten, wo es halt genau nicht um die Hausaufgaben geht, sondern einfach nur um Fahrradfahren. Auch mal fahr mit den Jungs ein bisschen Spaß, fahr mal Cyclocross irgendwie so ein bisschen, probier dich mal aus, mach mal andere Sportarten auch, mach mal Sportspiele, einfach eine koordinative Fähigkeit auch weiter aufzubauen. Aber halt vor allem, was du dann siehst, ist dann halt dieses zu schnell fahren. Das habe ich ja, ne, haben wir genauso, haben wir gesagt, in unserer Jugendzeit auch gemacht. Und es ist dann viel eher, dass du der in dem Alter als Trainer auf die Bremse trittst und sagst, okay, du lass hin und wieder mal, aber guck, dass du nicht nur anfängst zu ballern. Ja. Weil das war auch dann mein Training. Also es ist dann eher, gerade mit der damals schlechteren Kohlenhydratversorgung, ja, wir sind alles mal gefahren, das ist auch schon mal gut. Man muss nicht alles zu professionalisieren und zu sehr strukturieren, das ist klar. Aber was dann immer als Resultat da steht, ist, immer 3 Schritte vor, 1,5 wieder zurück. Also das ist dann immer dieses vor, zurück, Katabol fahren, wieder müde sein, eine Woche Pause, bis dann wieder was geht. Und so ein Trainingslager ist dann halt auch jeder Anstieg Vollgas und ich mache mich eine Woche kaputt. Wir brauchen ja auch immer eine Woche, um uns vom Trainingslager zu erholen, ja klar. Das ist dann heute aber auch nicht mehr so, wenn du es halt mal strukturiert machst.
Heute kommst du, wenn du es ordentlich machst, aus einem Trainingslager raus, vor allem wie Amateure, und sagst so, ja gut, ich mache vielleicht einen Tag, 2 Pause, aber dann kann ich auch relativ schnell wieder einsteigen und könnte auch qualitatives Training machen, wenn ich das wollte. Das war früher, glaube ich, nicht so möglich. Also da waren die ersten Intervalle, da hast du schon echt gebraucht, da hast du viel Schokolade essen müssen, dass die Speicher wieder aufgefüllt sind.
Ja.
Und da hat sich einfach extrem viel getan. Und du siehst es jetzt in diesen Zahlen. Ich sag mal so, viele Leute oder Kritiker werden auch wieder schreien, das hat mit Doping zu tun. Ja, der Typ ist 2005er Jahrgang, der ist 18 Jahre alt. Ich hoffe, der hat vernünftige Leute in seinem Umfeld, die darauf achten, dass da eben nichts passiert. Und der wird auch mit 16 schon sehr viel Watt getreten haben, ne?
Ja, also definitiv.
Und irgendwo ist es schon erklärbar. Und ich glaube auch, ich meine, wir müssen es den Science-Zuhörern und Zuhörern, glaube ich, nicht erklären, aber diese Debatte da draußen, die wir auch nach der Tour hatten, dass da wieder viele schreien, dass es Peak-Doping ist. Ich glaube, wir haben auch viele Möglichkeiten, auch für euch da draußen, dass ihr besser werdet, ohne dass ihr irgendwie einen Scheiß machen müsst.
Es ist
die Summe aus vielen Puzzleteilen, das will ich nicht sagen.
Genau, und wenn ein Fahrer mit 18 Jahren oder vielleicht auch mit 16 Jahren schon super Werte hatte, wenn Remco damals aus dem Fußball kommt, mit 17, 18 in Radsport und schon so performt, ja klar, man könnte auch jetzt eine düstere Dystopie erstellen und sagen, ja, die auch da sind die schon alle, seitdem sie 12 sind, werden sie zugestopft. Wissen wir jetzt nicht, könnte theoretisch sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht ein bisschen geringer, wenn wir jetzt auch viele Athleten haben, die einfach in diesem Bereich so performen. Klar, ein Pablo Torres sticht jetzt nochmal raus, aber wir haben einen Joe Blackmore, wir haben einen Jano Vidar, die Performance-Werte treten und auch auf Leistungslevel unterwegs sind, die es vielleicht damals auch noch nicht so gab. Und wie du schon sagtest, das Training professionalisiert sich, man macht viel weniger, vielleicht falsch, weil man auch viel mehr breites Wissen hat, wir haben viel mehr Coaches, die sich damit mit beschäftigen, das Wissen wird weiter schneller geteilt mittlerweile mit den Medienmöglichkeiten, die wir haben, die gab es vor ein paar Jahren natürlich auch so, aber wir haben halt wir sind ja auch ein Beispiel, Vertrieb für oder eine mediale Publik von sportwissenschaftlichen Inhalten.
Ja, wie viele sportwissenschaftliche Inhalte konnte ich damals, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, das Einzige, was ich sozusagen in die Finger bekommen habe, war Hunter Allen und Coggan, das Buch.
Das, was Joel Friel sagt, das machen wir alle.
Genau, und da gab es halt irgendwie so 5 Leute, die geforscht haben, aber so richtig der breiten Masse zugänglich war das Thema nicht. Und heutzutage hat...
Und du hast dann viel mehr auf so Einzelleute vertraut, die eine Meinung hatten, die vielleicht auch irgendwo fundiert war, auf
oder
Basis
vielleicht auch nicht
oder auch nicht. Und am Ende, genau, wenn es nicht fundiert ist, dann ist es ja genau die Definition von einem sogenannten Guru, der was erzählt, obwohl er nicht nachweisen kann.
An den Hügeln musst du das dicke Blatt auch mal stehen lassen, Lukas.
Genau,
dann kommt die Rennform.
Ja, und im Winter machst du das kleine Blatt und auch nur einen Gang, der wird nicht gesperrt, da fährst du fixi. Hast du deine 110er Kadenz, fährst du untenrum alles wund, ne? Aber bloß die hohe Kadenz. Auch da, das ist alles, hätte da irgendwo vielleicht auch seine Vor- und Nachteile und vielleicht auch seine Begründung, hat auch vielleicht bei anderen Athleten mal funktioniert, aber das ist ja nicht... fundiert. Und das ist halt so ein bisschen der große Unterschied an der Stelle. Ich habe zum ersten Mal Kontakt mit den Sportwissenschaften gehabt. Wirklich 2013, das war mein, 2012 war, glaube ich, mein letztes U19-Jahr oder 13, ich weiß gar nicht. Und dann Abi-Zeit und dann quasi habe ich interessiert für Sportwissenschaften, möchte ich studieren. Da habe ich zum ersten Mal Training with a Power Meter geholt. Und da, weißt du, was mein Ansatz da war? Mein Sportwissenschaftsansatz? Oh, ich kann jetzt eine Trainingszone in Prozent von FTP errechnen. Hab meine Tabelle ausgerechnet, wo meine Trainingszonen in Prozent von FTP sind.
Du bist dann immer G2-Schwelle gefahren.
Ich fahre jetzt mein Training bei 75%. So, oder 80%. Und das Ding ist, das war der sportwissenschaftliche Ansatz. So, 2014, 13, da, wo Chris Froome Peak hatte. Ja. Und jetzt reden wir halt davon, dass, da war, Da war Pablo Torres 8. Egal. Ja. Und der ist halt damit aufgewachsen, dass es von da an besser wurde, ja.
Genau, und da hat sich extrem viel getan, auch in der Summe mit den ganzen Puzzleteilen. Ja. Am Ende kommen wir jetzt heute da raus, dass jeder Fahrer oder jede Fahrerin, die anfängt, alles, was wir in 10 Jahren uns angearbeitet haben, in 2 Jahren machen, leider.
Und das wird auch die nächste.
Fangen während Covid an.
Ja.
Ah, okay, ich packe mal 100 Watt Schwelle drauf. Wir sitzen hier.
Ja, plus das halt, also was ich auch noch dazu sagen wollte, eigentlich, genau, dass der Radsport einen größeren Hype entwickelt hat, definitiv, durch Corona. Interessanterweise, ich habe letztens die Tage mit unserem Vizepräsidenten des Radsportverbands NRW nochmal darüber gesprochen. Er sagte aber, U19 vielleicht, aber U17, U15 Starterfelder sind so klein wie noch nie. Also es funktioniert noch nicht, dass es...
Ja gut, an der Stelle liebe Grüße an diejenigen, die verantwortlich sind dafür, dass man das Lizenzwesen in Deutschland irgendwie mal hinkriegt.
In 15 Jahren schaffen wir es vielleicht. Aber das ist auch so eine, erstmal, ja. Natürlich ist das erstmal ein Case, so, das ist ein großes Problem, natürlich. Und gleichzeitig sehen wir halt, okay, wir haben Radsport-Hype ohne Ende, wenig Nachwuchsfahrer, irgendwo funktioniert der Transfer an der Stelle nicht. Aber es ist nicht so, dass.
Wirklich nach einer Stunde 15 Podcast dieses
ich will
Thema.
Nein, ich will das Thema.
Willst du mich provozieren, Lukas?
Nein, wir können das mal durch. Wir können es in einer gesonderten Folge machen.
Ja, haben wir auch schon mal diesen Rant.
Ja, natürlich. Wir können das gerne frequentiert. Das ist ein Winterthema auf jeden Fall. Ich will damit sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt wie in Belgien vielleicht einen Radsport-Hype hier im Nachwuchsbereich haben, wo wir 1 Million Radfahrkinder haben und daraus clustern sich dann die Besten, weil wir auch mehr Radfahrer unterwegs haben, sondern es ist eine ähnliche bis sogar kleinere Anzahl an kompetitiven Nachwuchsfahrern. Das heißt, daraus noch einzelne Talente rauszuziehen, die noch besser sind, ist nicht nur aus einer breiten Masse, sondern einfach, weil Qualität im Training sich verändert hat. Das wollte ich so ein bisschen noch darauf zurückschließen.
Ja.
Aber wie würdest du denn das Lizenzwesen verändern? Nein, Spaß.
Ich habe aufgegeben gefühlt. Ja, ich glaube, da machen wir jetzt einen Haken dran, bevor du noch mit weiteren Themen um die Ecke kommst.
Leute, kriegen einen bösen Blick hier.
Nee, wir haben doch jetzt, glaube ich, auch schon wieder unsere Zielzeit erreicht.
Sollen wir mal zusammenfassen nochmal? Also, wir haben schnelle Nachwuchsfahrer, die Kletterperformances bringen, die teilweise wirklich Spitzenwerte im Weltklasse-Worldtour-Bereich einfach schon mithalten können. Wir haben das zurückführen können auf gegebenenfalls auch, haben wir schon gesagt, längerfristig mehr Erkenntnis und vor allem qualitativere Erkenntnis der Sportwissenschaften im eigenen Training, auch in der Nutrition-Strategie. Andere Fahrweise, taktische Möglichkeiten werden auch runtergezogen, dann Richtung frühere oder jüngere Fahrer, auch wenn natürlich das Level so heterogen ist, dass dann teilweise auch wieder die Fahrer einzeln gegeneinander fahren. Aero-Socken ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, aber auch da halt Material sich verändert so und Bekleidung, Fahrradmaterial hat sich verändert, Rollwiderstände haben sich verändert. Da sind schon einige Sachen, die jetzt so aktuell sind, die halt viel Leistungs- oder Geschwindigkeit, gleiche Geschwindigkeit mit weniger Aufwand und mit verbesserter Qualität zusammenhängt. Ganz kurz, eine Sache habe ich noch, dann mache ich ganz kurz auf später, aber ja, erzähl du erst nochmal.
Nee, ich kann es direkt weitermachen.
Okay, weil ich kann mal kurz ankündigen, nächste Woche werde ich ein Radrennen fahren, ein Mehr-Etappen-Rennen fahren. Ja, ich will beim Riderman starten. Mehr dazu gibt es jetzt quasi für euch in der kommenden Woche im Videoformat. Das bedeutet, am Freitag ist ein Zeitfahren.
Ah ja, deine MacGyver-Sache da.
Meine MacGyver-Sache. Ich werde es sonst nächste Woche mehr ausfüllen, weil wir schon sehr fortgeschritten sind. Aber ich kann euch schon mal sagen, ich muss, weil das letzte Mal, als das Fahrrad gelaufen ist, war 2016, 17 oder sowas.
Das war, als Chris Froome noch schnell Rad gefahren ist.
Das ist genau das. Und du kannst dir vorstellen, auf was ich da damals fahren musste. Ich fahre auf Schlauchreifen. Lennart, weißt du, wie nervig Schlauchreifen ist? Erstmal, kackteuer das Zeug.
Ja, gibt's das noch?
Das gibt's noch. Kackteuer das Zeug. Dann habe ich ein Fahrrad, wo maximal ein 23er Reifen drauf passt. Ich habe eine Zip 808 Vorderradfelge. Die kennst du noch?
Gibt's Kurven in diesem Zeitfahren?
Wenig, ja.
Ja, pass auf, ne?
Ja, ja. Ich werde dich falsch einschätzen. Ich habe eine Zip 808-Felge damals, weil Rolf Aldag hat in meiner Nähe gewohnt und wir hatten mal ein bisschen Kontakt gehabt. Und der meinte, hier, ich habe doch noch was, kannst du da fürs Zeitfahren nutzen. Die ist also aus HTC Highroad-Zeiten, da wo noch die Zip-Decals rot waren. Kennst du noch die Dinger? Rollt wirklich unglaublich. Also kannst du andrehen, kannst Mittagessen, kommst wieder, dreht immer noch.
Ja.
Und darauf einen Schlauchreifen aufkleben, das muss ich jetzt diese Woche noch machen. Dieser Schlauchreifen, 23er Schlauchreifen, ich habe vorne geht auch 25 sogar, der sitzt auf dieser Felge, wirklich 25er Reifen, sitzt auf der Felge wie der größte Pilz, weil die Felge, was hat die? Ich würde sagen, die 19 Außenweite. Ja. Die ist super schmal. Die ist super schmal. Und ich habe den draufgepackt, was ist das denn? Ich fahre ja eigentlich nur auf der Kante von den Felgen. Der Reifen liegt ja gar nicht im Bett. Boah. Das heißt, du musst den auch voll aufprügeln, den Reifen, weil alles andere merkst du auch, wie einfach nur diese Kante.
Ist zu dünn.
Genau, die Felgenkante schneidet sich in diesen Reifen ein. Das kann ja auch gar nicht funktionieren. Der Reifen muss auf jeden Fall aufkleben, weil die Kontaktfläche zwischen Felge, Carbonfelge und den Reifen, wo du klebst, ist ja auch super gering.
Ja,
ich habe da richtig Schiss, dass ich den Kurve abschäle, das Ding.
So. Mach mal noch eine extra Lage Kleber und geh die Kurven langsam an.
Ja, auf jeden Fall.
Du machst das alles über die Aerodynamik raus.
Ja, also ich würde sagen, mehr Informationen würde ich nächste Woche dann liefern, wenn ich dann kurz vorm Zeitfahren stehe, was es jetzt geworden ist, das Zeitfahrrad, weil es ist bis heute unklar, muss ich zugeben, ob bis dahin das Fahrrad fertig steht. Das ist die letzte MacGyver-Sache. Das ist das, wenn das funktioniert, ist das weirdeste Bike, das weirdeste Frankenstein-Bike, was ich je aufgebaut habe. Und ob das, ich habe das aufgebaut die letzten Tage und ich bin froh, dass beim Zusammenbauen ich denke, ha, das funktioniert. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, noch.
Noch. Ich muss erstmal fahren.
Ich bin gespannt. Ich gucke mir das Video auf jeden Fall auch an, um das Rad mal zu sehen, weil du hast es mir auch noch nicht gezeigt.
Ja.
Darauf freue ich mich.
Also es wird echt back to the roots. Und da muss ich auch sagen, ich glaube, wenn ich auf dem Rad sitze, wirst du einfach merken, was Material mittlerweile für einen Unterschied macht, was Rollwiderstand anbetrifft, was Aerodynamik anbetrifft. Das ist halt Material, das war damals geil, das ist heute okay.
Ja, und jetzt haben wir direkt schon mal wieder eine Ausrede für, warum es nicht geklappt hat.
Super, dann lag es am Material, Leute. Gut, dann, ich wünsche euch was. Schreibt uns gerne mal wieder Ideen, Vorschläge. Macht ihr regelmäßig gerne auf unserer Instagram-Präsenz oder sonst, wo ihr findet Wege. Wer Interesse an einem Coaching hat, meldet euch gerne jederzeit. Bald ist Saisonstart. Denkt nochmal drüber nach. Wir können die nächsten Tage auch mal mehr.
Bald ist Saisonstart.
Jetzt ist doch schon fast Off-Season.
Bald ist Trainingsstart.
Bald ist Trainingsstart für, Saisonstart ist für mich Trainingsstart für die nächsten Herausforderungen.
Sehr gut.
Macht euch Gedanken, was ihr nächstes Jahr machen wollt. Wir sind euer Ansprechpartner dafür. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche.
Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschö.